Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Die Themen der Woche, natürlich das Angebot der UniCredit für die Commerzbank. Was steckt dahinter und wie lange kann sich die Commerzbank eigentlich noch ihre Schreckgespenststrategie leisten? Wir sprechen über die Zahlen der Sparkassen im abgelaufenen Jahr. Die waren mal wieder sensationell, aber im Gegensatz zu den Genossen steigt der Zinsüberschuss nicht mehr. Woran liegt's? Wir nehmen nochmal die Neobroker-Angebote unter die Lupe, falls das Wort Neobroker überhaupt stimmt, von Sparkassen und Genos. Die haben ja dann doch die Gemeinsamkeit, dass sie sich auch für externe Neukunden öffnen wollen. Und da fragen wir uns auch, was dahinter steckt. Wir sprechen über das Funding von Upvest, vom Investment as a Service, Fintech, das jetzt fast ein Unicorn ist, über die Zinsanhebung der EZB, die vermutlich kommen. Und wir sprechen, es war medial sehr präsent, über den neuen Schufa-Score. Viel Spaß. Hallo Bernd, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian.
Ich glaube, es gibt ein Thema, das drängt sich nachgerade auf als Riesenthema, was wir auch gleich zu Beginn besprechen müssen, oder?
Das wurde schon zum Wochenbeginn mitgegeben, ne?
Genau. Montagmorgen, 7.50 Uhr, Veröffentlichung der UniCredit. Wir geben ein Angebot für die komplette Commerzbank ab. Ein bisschen geknausert, 30,80 Euro rechnerisch, aber war doch ein Ding. Hast du nicht mitgerechnet?
Ja, rutscht einem erstmal das Herz in die Hose, wenn man so liest. Aber ist ja doch ein bisschen komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Und was ich interessant finde, auch das Timing mal wieder. Ne? Zu einem Zeitpunkt, wo jetzt eigentlich keiner mit gerechnet hätte, nach dem Angriff durch die USA und Israel, auch im Aufsichtsrat der Commerzbank, glaube ich, nicht, kommt Herr Orsel wieder um die Ecke mit der nächsten Wolte.
Na, wollte, würde ja sagen, es ist eine Kehrtwendung, die letztendlich gemacht wird. Es ist ja eigentlich sehr
stringent. Das ist ja strittig.
Galoppiert er in die immer gleiche Richtung, immer mehr Stimmen an der Commerzbank zu bekommen, um damit die Commerzbank zu Gesprächen zu zwingen. Ich glaube, es lohnt sich, wenn wir das mal ein wenig aufdröseln. Es klingt ja wie ein Übernahmeangebot. Es ist es formal auch für alle ausstehenden Aktien. UniCredit bietet eigene Aktien, die allerdings rechnerisch, zumindest Stand Freitag, nur auf 30,80 Euro hinauslaufen. Ich habe es mal heute mit dem Umtauschverhältnis nachgerechnet. 30,97 Euro wären es im Moment. Und der Commerzbankkurs, der steht ja schon über 33 Euro. Ich glaube, daran merkt man, es geht jetzt, glaube ich, noch gar nicht mal so sehr drum, möglichst viele Aktien angedient zu bekommen. Da ist keine richtige Prämie in dem Angebot drin. Das hat taktische Gründe. Und zwar einmal über die 30% drüber zu kommen, da steht man ja schon knapp drunter, ohne ein Pflichtangebot abgeben zu müssen an alle Aktionäre, sondern sich einfach dieser Hürde zu entledigen mit einem freiwilligen Angebot, auch wenn es niedrig ist, bekomme ein paar Aktien angedient und habe dann alle Zügel in der Hand am Markt aufzukaufen, um vielleicht auf über 50% zu kommen. Da muss ich praktischerweise keine Stimmrechtsmitteilung mehr abgeben, zwischen 30% und 50%. Und dann ist die Lage wirklich riskant für die Commerzbank, weil der nächste Schritt einfach wäre, da kommt jemand und übernimmt die Mehrheit. Und dann kann sich die Commerzbank auf den Kopf stellen und hinstellen und sagen, oh, das wollen wir nicht. Und der Betriebsrat kann auch Interviews geben. Das ist eine Unverschämtheit, was der da macht. Das ist ja die unveränderte Kommunikationslinie. Wenn das jetzt so durchgeht, auch wenn das formale Angebot wahrscheinlich erst ab Anfang Mai läuft, dann ist das Race komplett offen für die kommenden Monate.
Ja, ja, und ist auch eigentlich ein typischer Orsel-Move, weil er dreht weiter ein bisschen an der Schraube und lässt sich aber gleichzeitig weiter nicht in die Karten gucken. Zumindest hat er das Angebot so gefasst, dass alle Welt rätselt, ob der Angriff jetzt forciert wird oder ob es dann vielleicht nicht doch ein Entzugsgefecht ist.
Ne? Also ich glaube, es ist einerseits die Feinheit, die Pflicht zu einem Pflichtangebot rauszunehmen, indem man mit so einem freiwilligen Angebot über die 30% geht und dann ist das Thema Pflichtangebot komplett abgeräumt. Bedeutet ja, by the way, ich bräuchte da nur noch 20% der Aktien aufzukaufen und muss nicht in der Gefahr laufen, 70% angedient zu bekommen für eine Kontrolle, auch wenn die UniCredit sagt, hey, wir wollen natürlich 100%, wenn wir was machen. Ich glaube, das andere Thema, um das es geht, es soll einfach der Druck, der ja schon eigentlich seit anderthalb Jahren immer größer wird, nochmal erhöht werden, immer mit dem gleichen Wunsch. Ich habe heute nochmal sämtliche UniCredit-Mitteilungen durchgeschaut. In jeder Mitteilung steht ja dasselbe drin. Also wir sind offen für Gespräche. Jetzt aber, und wir sehen das als Einladung zum Gespräch, und jetzt bekommt das Ganze einen gewissen Zwangscharakter. Also obwohl die schon bei knapp 30% stehen, möchte die Commerzbank ja nicht mehr als klassische Investorengespräche führen und sagt, Mensch, wenn ihr uns übernehmen wollt, dann legt doch mal was auf den Tisch, worüber wir reden können. Kommt ja nicht und fährt eigentlich auch weiter die Schreckgespenststrategie. Und die UniCredit möchte diese Gespräche jetzt erzwingen. Jetzt frage ich dich mal, kann sich die Commerzbank da weiter verweigern jetzt? Was glaubst du?
Naja, es wird immer peinlicher, je länger die Hängepartie dauert.
Peinlicher?
Finde ich schon. Wenn man, ich meine, als Vorstand einer Großbank ist man auch Angestellter. Und wenn man da den größten Aktionär mit 30% drin hat, kann man den ja nicht auf Dauer ignorieren. Zumal ja jetzt auch mit Blick auf die Hauptversammlung am 20. Mai das Szenario droht, dass Herr Aussell oder vielmehr UniCredit einfach eigene Kandidaten für den
nimmt man schon synonym, ne? Herr Aussell und
UniCredit, ja. Ich als Bank.
Ich als Verein musste reagieren, ja.
Dass die UniCredit einfach eigene Kandidaten für den Aufsichtsrat aufstellt. Und letztes Jahr war die Präsenzquote bei 49,6%, glaube ich. Knapp unter 50. Wenn man da mit 29% ankommt, hat man ja schon mal einen Hebel, da vielleicht auch Zufallsmehrheiten herbeizuführen.
Interessante Wortmeldung habe ich schon gelesen von der Frau Annecke von der Union Investment Fondsmanagerin, die ja schon gesagt hat, also wäre jetzt vielleicht schon mal ein ganz guter Zeitpunkt, mal ein paar Gespräche zu führen. Da merkt man auch im Kreis der Investoren wird vielleicht diese extreme Abwehrhaltung, die die Commerzbank einnimmt, nicht mehr ganz so gutiert, solange die Aktie läuft. Und die hat jetzt auch wieder einen richtig schönen Satz gemacht auf über 33 Euro. Läuft das natürlich alles peinlich, ist ein großes Wort. Aber die Frage ist, wie lange kann ich mir diese Abnutzungsstrategie letztendlich noch erlauben? Weil irgendwann schlägt es natürlich auch auf die Stimmung in der Belegschaft über. Stellt sich die Frage, kriege ich damit Leute? Haben wir schon oft drüber geredet hier. Im Podcast ziehe ich das wirklich dauerhaft durch. Ich glaube es nicht. Und jetzt ist einfach eine neue Stufe nochmal erreicht in der ganzen Geschichte.
Ja, die Commerzbank muss sich dann wieder zu der neuen Situation verhalten. Und bei den Aktionären scheint es irgendwie ein bisschen, zumindest bei einigen, Denkprozesse stattzufinden und die Zeit arbeitet für UniCredit.
Ja, fairerweise, als sie sich für diese Strategie entschieden hat, stand der Aktienkurs schon zwischen 12 und 15 Euro. Seitdem zieht sie sie durch, seitdem gab es eine neue Strategie, steigende Gewinne und den Aktienkurs von 33 Euro. Zumindest wenn wir es mal daran messen, hat das ja alles funktioniert. Die Frage ist natürlich am Ende, wechselt dann irgendwann vielleicht die UniCredit mal ihre Haltung und lädt nicht mehr höflich zu Gesprächen ein, sondern wird vielleicht brutaler und sagt, ey Leute, wir haben es anderthalb Jahre probiert und versucht es vielleicht einfach feindlich und sagt, dann machen wir halt einen Synergie-Case aus euch und dann fallen hier vielleicht, wenn wir raus sind aus den Betriebsvereinbarungen, sehr viel mehr Stellen weg, als ihr euch vorstellen könnt. Wir haben ja alles versucht, mal oder reicht die Aktien, die man hat, weiter an jemand anderes, der das dann so handhabt oder handhaben will. Da kommt natürlich dann irgendwann auch das Commerzbank-Management mal unter Druck zu sagen, also ab einem gewissen Punkt müssen wir dann schauen, geht es auch dann auch um Interessen der Arbeitnehmer, vielleicht sich mal dem Dialog nicht zu verweigern. Aber wer weiß, was hinter den Kulissen läuft. Vorne rum tun sie ja so, als würden sie nicht über Routinegespräche hinaus sprechen. Ich bin nach wie vor sicher, da gibt es bestimmt auch einen Dialog, ja, den wir vielleicht nicht kennen. Ja.
Vielleicht kommt dann der Tag, wo beide Seiten feststellen, dass wir schon immer sehr gut zusammengepasst haben.
Ich glaube, der Trigger, warum das jetzt so passiert ist, ist, dass wir ja im Februar den Moment hatten, wo die letzte Transaktion der UniCredit der Wandlung ein halbes Jahr her ist. Und seitdem kann sie halt ein Übernahmeangebot nur mit Aktien, ohne Cash-Komponente strukturieren. Ich glaube, den Moment mussten sie noch abwarten und da losschlagen. Aber es wäre natürlich jetzt wieder müßig zu sagen, wir haben gewusst, dass da was passiert. Haben wir natürlich nicht. Am Montagmorgen habe ich auch nicht schlecht gestaunt, ja, dass diese Geschichte da letztendlich so lief. Ja,
es war erstmal große Aufregung und dann bei genauem Hinsehen wurde man sich dann immer weniger sicher, was das genau zu bedeuten hat. Ne?
Genau. Ja, dann lass uns die Commerzbank UniCredit-Geschichte mal verlassen und über weitere Dinge sprechen, die in dieser Woche waren. Die Sparkassen haben Bilanz vorgelegt. Der Sparkassenverband für die Primärinstitute, die Genossen waren ja schon vor zwei Wochen dran. Und ja, die Sparkassen haben wieder richtig viel, viel Geld verdient im Jahr 2025.
Vorsteuergewinn von 15,5 Milliarden Euro, das hat kein anderer zu bieten, ne?
Hierzulande. Ja, mal wieder ein bockstarkes Ergebnis, springt natürlich richtig aus der Reihe seit der Zinswende nach oben. Was ich interessant fand, obwohl sich eigentlich die Rahmenbedingungen für den Zinsüberschuss, der ist ja da immer noch die wichtigste Komponente mit knapp 30 Milliarden, super entwickelt haben. Man hat wieder knapp 50 Milliarden Sichteinlagen gesammelt. Neugeschäft, Kreditneugeschäft ist 20% nach oben. Hätte eigentlich der Zinsüberschuss steigen müssen, EZB-Einlagenzinsen auch nach unten gegangen, ist er aber nicht.
Ist er nicht. Ist interessant, weil im selben Ausmaß, wie der Zinsaufwand gesunken ist, ist auch das Derivatergebnis in sich zusammengefallen, um jeweils 2,5 Milliarden,
ja.
Sodass am Ende eben ein stabiler Zinsüberschuss dasteht, der dann im Verhältnis zur Bilanzsumme leicht schwächer ausgefallen ist.
Ja, also da hat man sich aus den Zinssicherungsgeschäften richtig was gegönnt, zumindest in den Jahren 23, 24, genau. Vermutlich auch, weil ja da auch die Eigenanlagen unter Druck geraten sind und der Effekt läuft jetzt aus. Und da haben wir, glaube ich, die Erklärung, warum bei den Genossen nochmal eine Milliarde draufgepackt worden ist beim Zinsüberschuss und bei den Sparkassen jetzt nicht mehr. Aber auf dem Ergebnisniveau reden wir auch wieder über totale Luxusprobleme.
Und zugleich ist auch die Erklärung, warum die Sparkassen auf einem höheren Niveau unterwegs sind im Zinsüberschuss.
Ja, genau. Eine Sache, die ich interessant fand an der Geschichte, ist der Wertpapier-Nettoabsatz. Der wird ja bei den Sparkassen immer separat ausgewiesen und da ist auffällig jetzt das zweite Jahr in Folge, gibt es einen Nettoabsatz eigentlich nur noch im Fondsbereich. 14 Milliarden 24, 22 Milliarden 25, also das ist das, was hauptsächlich über die Deka läuft. Und Aktien, Anleihen, Zertifikate, netto zwei Jahre in Folge einstellige Milliardenabflüsse. Ich glaube, die Notwendigkeit, einen eigenen Neobroker an den Start zu bringen mal, um wettbewerbsfähig zu sein. Die erkennt man auch daran, weil es laufen nur noch Fonds, das restliche Wertpapiergeschäft netto. Eigentlich jetzt zwei, drei Jahre hintereinander, gab 23 nochmal einen riesen Zertifikate und Anleihenschuss. Seit zwei Jahren aber eigentlich in einer echten Absatzkrise. Und das, obwohl es ja wirklich gut läuft, Zahl der Aktionäre steigt. Wenn dann alles nur über die Fonds läuft, ist unter Diversifikationsgesichtspunkten Sicherheit nicht schlecht. Aber das zeigt doch die dringende Notwendigkeit, dass man da mal mit alternativen Angeboten kommt.
Ja. Offensichtlich haben ja auch die Sparkassen gemerkt, die jetzt das mit Werf vorantreiben. Und war ja auch interessant, dass die Genossenschaftsbanken kurz vorher noch, beziehungsweise zeitgleich mit den Sparkassen, ihre Initiative gelauncht haben. Und was ich interessant finde, ist, dass die Sparkassen jetzt ihre Trading-App S-Neo auch für Nichtkunden öffnen wollen. Davon war bisher nicht die Rede. Erst seitdem die Genossenschaftsbanken kundgetan haben oder über die Genossenschaftsbanken berichtet wurden, dass es sich auch an Nichtkunden richtet und auch nicht direkt an die Primärbank gebunden ist, schwenken die Sparkassen auf dieselbe Linie ein, offensichtlich im Vertrauen darauf, dass man dann eben mehr Neukunden gewinnen kann. Aber es ist natürlich ein methodischer Wechsel, weil bisher war der Einstiegspunkt immer das Girokonto und jetzt soll es die Trading-App werden.
Ich glaube, das ist natürlich auch ein Argument, mit dem man dieses ganze Projekt der Fläche schmackhaft machen möchte. Ja? Also man hat, glaube ich, kein Interesse, sich das eigene Geschäft kaputt zu machen. Da kommt jetzt ein Preisbrecher, weil das Pricing vom Sparkassen-Neobroker ist ja absolut wettbewerbsfähig zu dem, was man so von Trade Republic, Scalable und Konsorten kennt. Zumindest das, was man jetzt sieht, auch wenn die Sparkassen das individuell festlegen können. Und ja, da möchte man sich das Geschäft nicht kaputt machen. Und ich glaube, das ist dann so ein kleines Zucker, dass man denen sagt, ja Leute, das ist ja nicht nur sozusagen, damit eure bestehenden Kunden plötzlich intern wechseln und die Deka-Fonds verkaufen oder andere Anlagelösungen verkaufen, ihre Sparbriefe, um das anders zu machen, sondern da habt ihr auch die Perspektive, dass ihr richtig geile Neukunden generiert, die dann später vielleicht eine Baufi machen, das Girokonto führen oder
sonst was machen. Vorausgesetzt, sie finden von der App in die Filiale her.
Genau. Kann man kaufen, das Argument? Ich bin da eher skeptisch, weil ich verbinde mit den Neo-Brokern und mit den Neobanken extrem geile, schlanke Onboarding-Prozesse. Also das, wenn man es mal ausprobiert, wie das läuft, zwischen Handy in die Hand und das Ding entsteht im Grunde genommen, wenn die Identifikation funktioniert, ist das ja bei richtig starken Neobanken eine Sache von Viertelstunde, wenn es gut läuft, ja, wenn nicht sogar schneller. Und zwei Klicks auf dem Handy, bis ich zur Transaktion gehe. Und ich glaube, gerade diese Onboarding-Prozesse, aus regulatorischen Gründen, wahrscheinlich aber auch aus Bedenkenträgerei und um Datensätze zu generieren und whatsoever, die sind, glaube ich, sowohl bei den Genossenschaftsbanken als auch bei den Sparkassen wirklich nicht die allergeilsten gewesen in den letzten Jahren, zumindest was ich immer wieder bemerken konnte. Das heißt, ob es dann tatsächlich so funktioniert, dass man Neukunden, die bis jetzt noch gar keinen Berührungspunkt hatten mit den Sparkassen oder Genossenschaftsbanken, heranführt und überzeugt, geht diesen Weg bei uns, anstatt dass die den Weg bei einem sehr schlanken Neobroker geht, der damit schon 6-7 Jahre Erfahrung hat, wie man diese Prozesse gestaltet. Abwarten möchte ich jetzt nicht den großen Bedenkenträger machen, aber ich glaube, die Onboarding-Prozesse sind tatsächlich nicht die größte Stärke gewesen.
Ja, die Verbünde haben da auch ein bisschen prinzipiellen Nachteil gegenüber den Neobrokern, weil sie sind ja klassischerweise so dezentral aufgestellt und bei der Trading-App geht es natürlich um Skalierung, Automatisierung und in den Verbünden geht es um dezentrales Handeln, ne? Dass da jeder erstmal in seinem Beritt machen kann oder ja, machen will, was er machen will. Und das birgt natürlich auch Konfliktpotenzial. Ne?
Ja, schauen wir mal, ob und wie es fliegt. Ich glaube, bei den Sparkassen werden wir im Sommer schon ein paar Zahlen bekommen. Ja, bei den Genossen müssen wir mal schauen. Kommt die Entscheidung im zweiten, kommt sie im dritten, dauert es wahrscheinlich alles ein bisschen länger. Aber wir haben hier so oft drüber geredet. Mensch, warum kommt da nichts? Warum geht man nicht auf Augenhöhe? Jetzt fangen wir jetzt nicht an, rumzumotzen, warum es schwierig wird.
Nee, jetzt tut sich was.
Schauen wir uns das mal an.
Und die Öffnung für Nichtkunden ist ja bei den Sparkassen auch eher gegen Jahresende geplant, sodass das tatsächlich mehr oder weniger zusammenfallen könnte. Ne? Dass wir dann beide mit einem Angebot für jedermann rausgehen. Und dann bin ich mal gespannt, ob es dann mal Zahlen gibt, ob die Verbünde auch Kunden von den Neobreakern rüberziehen können. Ne?
Ja, ich glaube ganz gut in unsere Diskussion rund um das Thema Broker, Neobroker von Sparkassen und Genossen, fällt eine Funding-Nachricht aus dieser Woche.
Ab West.
Genau.
110 Millionen.
Das sind ja Beträge dafür, dass der Funding-Winter eigentlich schon 3-4 Jahre anhält jetzt mittlerweile. Wo man sagt, Mensch, aller Ehren wert und damit ist man fast zum Unicorn geworden. Also genaues steht nicht fest. Knappe Milliarde. Ich habe das wirklich super interessant gefunden.
Mausern sich erkennbar. Wir hatten ja auch erst letztes Jahr im Spätsommer die Nachricht, dass die DKB den verbundeigenen Wertpapierabwickler DWP Bank verlässt und bei Abwest anheuert, was natürlich auch schon mal ein krasser Move ist. Also da ist ja dann die Begeisterung für Abwest oder die Unzufriedenheit mit DWP schon einigermaßen groß sein, wenn man das Lager so wechselt. Ne?
Also ist ein Investment-as-a-Service-Anbieter, der hauptsächlich Infrastruktur für Trading-Angebote liefert, ist, glaube ich, im Geschäft schon eher mit Neobanken und Neobrokern jetzt. Und die DKB war natürlich ein super interessanter Ankerkunde. Und wenn man die DKB-Interviews zur eigenen Strategie bis 2030 mal gelesen hat, dann kam da auch schon raus, naja, das wird zwar ein ziemlicher Prozess, aber so richtig greifen wir erst an, wenn wir alles auf Abwest migriert haben, dann geht es so richtig los. Also da hat man sich für den großen Wurf entschieden. Und das erklärt dann, glaube ich, auch, warum Abwest da auf so eine fette Bewertung kommt. Also wenn man mit den Neobanken, Neobrokern und mit einer Direktbank im Geschäft ist und noch einige andere Kunden mehr, das ist schon mal eine ganz interessante Positionierung und Infrastruktur für Trading-Angebote. Ja, das ist the place to be. Den wollen ja einfach auch viele haben. Ja, da haben, glaube ich, noch viele Akteure was vor. Und bevor man es dann teuer selbst baut und die Experten holt, ist natürlich ein Investment-as-a-Service-Anbieter eine richtig spannende Geschichte. Ja.
Ja, muss natürlich auch dann die entsprechenden Preise darstellen können, ne? Weil wenn man Winkelmeier, den Vorstandschef der Bayern AB, richtig interpretiert hat, waren es ja die Preise, die ihn da weggetrieben haben von der DWP Bank. Ne?
Aber das ist wahrscheinlich auch systemisch bedingt. Das hört man ja immer wieder von den Banken, die bei Null anfangen, bei der C24 Bank erinnere ich mich dran, dass das eigentliche Aufbauen dieses Bankensystems nur ein paar Millionchen gekostet hat. Man muss aber auch einfach die Bereitschaft und Fähigkeit haben, bei Null anzufangen, dann ist es ganz was anderes, als wenn ich schon Millionen Kunden habe, eine Alternative hochziehe und das Ganze dann irgendwann rüberziehen muss. Also im Grunde genommen das, was jetzt bei der DKB und ihren knapp 900.000 Wertpapierkunden läuft. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Bei der DKB kam aus dem Geschäftsbericht ja auch raus, die Zahl war schon bekannt. Also so richtig krass gewachsen sind die im Wertpapierbereich nicht. Die mussten tatsächlich mal ihr Angebot komplett neu gestalten. Ich glaube, gut 100.000 haben sie gewonnen im letzten Jahr. Also wenn man da wirklich die Kundenzahl verdoppeln will, dann ist ein neuer Technologieanbieter, glaube ich, auch vonnöten. Ja.
Und gleichzeitig wird es spannend sein zu sehen, was von der DWP Bank jetzt kommt. Ne?
Weil als strategische Antwort, ja.
Wer würde sich anbieten, irgendwas, also sich zu überlegen, was man jetzt macht, ne? Wenn dann Kunden von der Fahne gehen. So wichtige Kunden aus dem eigenen Verbund.
Ja, dann lass mal das moderne Umfeld von Investment as a Service, Neobrokern und Fintechs verlassen und gehen wir mal in das gute, alte, klassische Filialgeschäft. Da gab es diverse Nachrichten, dass du eine Geschichte nach der anderen ausgegraben, die ich selbst super spannend fand. Kahlschlag im Filialnetz von der Santander, das hatte die Bild-Zeitung, Ehre wem Ehre gehört, exklusiv gehabt im Februar. Du hast allerdings jetzt zum Thema Stellenabbau, Filialschließung und was da überhaupt los ist, bei Santander, ist immerhin auch eine Bank mit noch gut 3 Millionen Kunden, nicht gerade klein, einiges spitz bekommen. Erzähl mal.
Ach ja, wir hatten ja zuletzt schon mal den Hintergrund ein bisschen ausgemalt. Einerseits das Joint Venture in der Autofinanzierung, also die Hyundai Capital Bank Europe, ein Joint Venture zwischen Santander und Hyundai, wo es halt bei den Restwerten einfach ein Desaster gab, sehr hohe Abschreibungen. Ja. Dann kam der Geschäftsbericht 25, wo man festgestellt hat, dass die Risikovorsorge der Santander in Deutschland sich verfünffacht hat, weil halt die Risikokosten hochschießen. Und die Nachricht vom Kahlschlag im Filialnetz kam dann noch hinzu. Wir hatten jetzt die Gelegenheit, mal interne Unterlagen einzusehen, wo auch ein bisschen drin stand, wie Santander Deutschland den Kahlschlag gestalten will, sag ich mal. Und zwar will sie vom Kreditgeschäft hin zum Wertpapiergeschäft, weil das Kreditgeschäft läuft halt nicht mehr so wegen der explodierenden Risikokosten, sondern auch, weil das Ratenkreditportfolio ziemlich unter Druck steht. Das ist 25, ist es stark gesunken von 7 auf 6,4. Und das Management spricht da von einer negativen Trendwende und befürchtet, dass der Abrieb sogar noch an Dynamik gewinnen wird. Ja. Das Ende vom Lied ist, die Santander reduziert die Zahl ihrer Standorte, wo sie vor allem Kredite vertreibt, von 50 auf 37. Alle Fernfilialen, alle Remote-Filialen werden dicht gemacht, also Filialen, wo man keinen Mitarbeiter mehr zu Gesicht bekommt, sondern über Video kommuniziert. Und die Wertpapierstandorte werden ausgebaut, weil man da eben stark und auch über dem Durchschnitt der Branche wächst.
Muss man sagen, die Bank ist natürlich auch in einem echt schwierigen Geschäftsfeld unterwegs. Wenn ich Autofinanzierung mache, habe ich natürlich ein großes Restwertproblem, haben wir auch bei Volkswagen Financial gesehen. Ja. Kann man sich ja auch denken, E-Autos werden heute anders bewertet als noch vor 2 Jahren durch die ständigen Technologieschübe. Und ja, dann habe ich in der Autofinanzierung ja häufig auch noch eine Restschuldversicherung mit vercheckt und einen richtig schönen Ertragspool gehabt als Finanzierer. Stark reguliert worden. Konsumentenkredite, haben wir auch drüber geschrieben, ganz schwieriges Neugeschäft, hohe Risikoausfälle. Also Santander ist da in einem Bereich unterwegs, der nicht allzu lecker ist. Ob das jetzt natürlich so ein Kahlschlag rechtfertigt, ich meine, die werden wissen, wie man eine Bank führt. Aber da kam halt, wie es so schön heißt, einiges zusammen, ja.
Ja, aber wenn man es jetzt nicht, wenn man es auch ein bisschen rumkritteln will, kann man auch sagen, mich hat es verwundert, dass die Bank nach wie vor in Wertpapier- und Kreditstandorte unterscheidet, weil sie hat ja vor 15 Jahren das Filialgeschäft der SEB übernommen, die vor allem auf Wertpapiergeschäft spezialisiert war. Ja. Und wenn man das dann so daneben liegt, könnte man den Eindruck gewinnen, die haben das nie gar nicht richtig integriert. Also diese Wertpapierfilialen sind halt die mit der SEB reinkamen und die Kreditfilialen sind halt die schon immer da waren. Und das erinnert einen ein bisschen an, also ein Hauch von Deutsche Bank Postbank weht durch den Raum, finde ich. Oh ja.
Ja, aber lustigerweise, mir war das bis zu deiner Recherche noch gar nicht bekannt, dass es da sogenannte Wertpapier und sogenannte Kredit, also in allen Filialen, wenn ich Geld will, in die andere gehe ich, wenn ich was loswerden will. Das ist eigentlich auch, also dass das überlebt, klingt auch wie ein Anachronismus, aber wird schon seine Gründe gehabt
haben. Vertriebsfläche wird maximiert, wenn man überall alles anbietet, ne? Theoretisch.
Dann lass uns noch zwei Themen abbinden, dann sind wir, glaube ich, für diese Woche schon durch. Wir haben ja hier die letzten Wochen immer schon über die Implikationen von dem Krieg gegen den Iran, den Marschflugkörpern, die da rumfliegen, der gesperrten Straße von Hormuz gesprochen. Und ich glaube, jetzt ist das Bild so langsam wirklich mal klar, wenn man sein Geld anlegen will in verzinste Produkte. Kurzfristig, je nachdem, könnte es im Sommer deutlich höhere Zinsen geben als jetzt, weil jetzt sind wirklich 2 Zinserhöhungen der EZB eingepreist. Einlagenzins 2%. Es soll im Juni vielleicht schon losgehen. November, Dezember gehen wir dann nochmal einen Zinsschritt höher auf 2,5%. Man sieht das auch schon an den Bundesanleihen. Also so, ich habe mal geguckt, so diese einjährige Bundesanleihe, die hat eigentlich eine Rendite von unter 2% eingebracht, noch vor 4 Wochen, hat dann reflektiert, dass die Zinsen möglicherweise sinken. Und jetzt kriege ich schon 2,1, 2,2% dafür, so nach dem Motto, naja, wenn ich mich jetzt ein Jahr festlege, gibt es schon ein bisschen mehr. Also da merkt man dran, Zinserhöhung, das Thema scheint sich zu manifestieren. In dem Fall ja schlechte Zinserhöhung, nicht wegen toller Konjunktur, sondern wegen eines Inflationsschubs. Und da werden Erinnerungen wach an vergangene Zinszyklen, wo auch wegen solcher Inflationsschübe Zinsen angehoben worden sind in vielleicht wackeliger Konjunktur und wir dann echt Probleme bekommen haben. Ja, 2008 erinnere ich mich beispielsweise noch dran.
Ich meine, die Erwartung ist ja klar herleitbar wegen des Mandats der Preisstabilität der Notenbank. Mhm. Aber schwierig wird die Situation halt dadurch, weil man dann Gefahr läuft, die wirtschaftlichen Abwärtstrend zu verstärken und die Stagflation auch herbeizuführen. Ne? Ja.
Es fällt oder wieder in die Kategorie irgendwas ist immer. Wir wissen um die Fragilität der deutschen Wirtschaft. Zwei Rezessionsjahre, eins mit Mini-Wachstum. Ja. Heißt, Mensch, jetzt kommt aber die Fiskalbazooka, jetzt geht's aber los. Und dann rechnen wir endlich auch wieder mit Wachstum und jetzt, bums, steht man schon wieder da. Ich meine, das ist jetzt gegen Tod und Leid, wie wir es da sehen, im Iran und Israel immer noch ein vernachlässigbares Problem in Anführungszeichen, aber es ist nun mal so, wie es ist. Jetzt sitzen wir schon wieder da im März und so ähnlich wie letztes Jahr mit Regierungsauflösung und allem drum und dran. Ach Mensch, irgendwas ist immer, wie es so schön heißt, ja, für die deutsche Volkswirtschaft. Ja.
Vielleicht ist die Versuchung dann auch groß, weil die Lage so unübersichtlich ist, abzuwarten, ne? Sich der Hoffnung hinzugeben, dass es nur temporär ist. Was aber wiederum bei dem erratischen Verhalten des US-Präsidenten sehr schwierig eine recht gewagte Wette sein kann. Ne?
Also gucken wir mal, was diese voraussichtlichen Zinsanhebungen dann machen mit unseren Banken. Ich glaube, da jetzt ein halbes Jahr nach vorne zu schauen, dazu müsste man wissen, wie schnell sich dieser Konflikt auflöst oder wie massiv der Inflationsschub ausfällt letztendlich, aber nicht gut.
Für den Zinsüberschuss wäre es nicht unbedingt schlecht.
Ja gut, aber was dann auf der Risikoseite passiert, natürlich, wenn jetzt Inflation reinkommt, Tarifverhandlungen, kriege ich dann wieder den Druck sozusagen, mehr Geld den Angestellten zu zahlen. Also ich glaube, das ist eine Zinsanhebung, auf die Banken durchaus verzichten können, wäre jetzt meine These, ja. Ja, Bernd, letztes Thema. Ich habe es gesehen im Heute-Journal, in den Heute-Nachrichten, Tagesschau, Tagesthemen. Alle haben darüber berichtet. Seite 1 der Bild-Zeitung. Du weißt, worum es geht, oder?
Der Schufa-Score.
Genau. Und ich frage dich jetzt, wie dein Schufa-Score ist und du weißt es wahrscheinlich gar nicht, oder?
Doch, er ist ziemlich gut, habe ich überrascht festgestellt. Doch, ja.
Okay. Ja, es gibt ja jetzt einen neuen Schufa-Score. Und das war ja der Anlass der Berichterstattung. Es hieß ja immer, Mensch, die Zauberformel, die Geheimformel, die wir da haben und keiner versteht es so genau. Und da hat die Schufa gesagt, Mensch, wir machen mal einen neuen Schufa-Score. Ich glaube, das hatte auch regulatorische Gründe, den neuen Schufa-Score zu machen. Mhm. Das war, glaube ich, nicht nur 100% freiwillig, spielt aber jetzt mal keine Rolle. Und der ist am Dienstag vorgestellt worden. Ich kann es simulieren, ich kann mich auch anmelden, habe ich natürlich gemacht, natürlich gleich als Beta-Tester für den neuen Schufa-Score angemeldet und bin immerhin bei 808 von 999 möglichen Punkten gekommen. Damit bin ich hervorragend.
Wahrscheinlich über dem Durchschnitt, ne?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der Durchschnitt ist, aber ich glaube, in dem hervorragenden Cluster sind, also so viel sollte ich mir nicht drauf einbilden, 63% oder 64% der Deutschen. Nein, was ich spannend finde, jetzt habe ich ja transparente Kriterien, wie kommt der zustande? Ich kann mich da ja durchklicken und da steht dann genau, was hat wie viele Punkte gebracht? Das ist so eine Art Positivsystem, je mehr Punkte ich habe, desto näher komme ich an die 999 dran. Und ja, also die Gründe, warum ich in Anführungszeichen nur bei 808 bin, weil ich knapp 200 drunter bin, die sind auch relativ offensichtlich. Ich bin ein ziemlicher Rumprobierer. Ich eröffne ja ganz viele Konten und Kreditkarten probeweise
aus journalistischen Gründen.
Das ist, wenn du da sehr viele Anfragen auslöst nach deiner Bonität bei Banken, Kriterium, da sammelst du schon mal nicht so viele Punkte für.
Wenn du auf den Job wechselst in verschiedenen Städten, ist auch nicht gut.
Umzug, ne? Genau. Letzter Wohnsitz ist auch eine Geschichte, aber das ist bei mir nicht das Thema. Es gibt auch ein paar Sachen, die klingen einigermaßen skurril. Man kriegt also den vollen Punktsatz aus dem Kreditkartenbereich nur, wenn man 15 Jahre eine Kreditkarte hat. Höchstpunktzahl im Bereich Bankverbindung nur, wenn man 20 Jahre Bankverbindung hat und Höchstpunktzahl für die Adresse auch nur, wenn man 20 Jahre ohne Adresswechsel ist. Das erinnert mich so ein bisschen an das angelsächsische Prinzip. Ich muss mir erstmal ein Credit Record aufbauen, damit ich irgendwo hinkomme und sage, ich hätte gerne einen Immobilienkredit, bin aber bis jetzt noch gar nicht als jemand auffällig geworden, der sich Kredite geholt hat. Dann heißt es ja in den USA und in Großbritannien, was ist das für ein komischer Vogel? Genau. Ich habe noch keinen Kreditvertrag. Also da kann aber was nicht stimmen. So, und hier muss ich mir ja auch dann die Punkte eigentlich durch einen gewissen Track Record verdienen. Ja? Mhm. Ist ja, wenn ich das noch anmerken darf, eine gewisse Diskriminierung jüngerer Leute. Wenn ich natürlich mit 18 mein erstes Konto, meine erste Wohnung, Kreditkarte kriege ich vielleicht noch gar nicht, habe, dann bin ich ja schon automatisch deutlich unter 800 Punkten. Ja. Selbst wenn ich einen Millionärssohn vom Starnberger See mit steinreichen Eltern und ohne Verbindlichkeiten habe, ich glaube, man kann sich dann relativ schnell einen hervorragenden Score mit 2-3 Jahren erarbeiten, aber ist schon eine ganz interessante Geschichte.
Ja. Das ist ein bisschen wie bei der Kfz-Versicherung. Da musst du auch eine Weile unfallfrei fahren und hast dann bessere Tarife.
Interessante Parallele. Ich glaube, das Risiko von einem 18-, 19-, 20-Jährigen oder einer 18-, 19-, 20-Jährigen durchzudrehen und den Kredit nicht zurückzuzahlen, ist natürlich ähnlich höher, verglichen, glaube ich, mit einem 50-, 60-Jährigen, genauso wie eine Autoversicherung, dass da ein Totalschaden passiert, ist ja, glaube ich, bei einem 18-, 19-Jährigen Autofahrer einfach signifikant höher und müsste dann entsprechend bepreist werden. Kommt ja irgendwo her, wie es so schön heißt.
Ja, aber ich finde es gut, dass die Kriterien, selbst wenn die diskussionswürdig sind, zumindest mal klar sind und es nicht mehr so intransparent ist wie vorher, wo es ja eigentlich eine Blackbox war. Ne? Ich kann mich erinnern, wir hatten ja auch festgestellt, vor 4 Jahren, als die Welle der Umstellung von Kredit auf Debitkarten war, da ging dann durch die Umstellung sehr viele Daten verloren und dann haben sich Credit Scores verschlechtert von vielen Leuten, die genauso zahlungsfähig waren wie vorher und nicht mal wussten, dass sich ihr Score verschlechtert. Und dann ist das doch so jetzt eine bessere Lösung.
Ist ein interessanter Punkt, weil es gibt ja auch viele Kreditkartenanbieter, die, bevor sie wechseln, einem einen Neuabschluss nahelegen, so nach dem Motto, unsere Prozesse kriegen das nicht hin oder wegen KYC. Wenn ich natürlich einen Neuabschluss habe, unterbricht das unter Umständen meine Kreditkartenhistorie der ältesten Kreditkarte. Gleiche Geschichte. Wenn ich natürlich wegen vieler Bonitätsabfragen meiner Konten in Probleme bekomme, das kann auch mal aus dem Blauen passieren, dass eine Bank einfach mal einen Check macht, hier kommt eine Bonitätsabfrage, Kreditkonditionen, selbst wenn ich gar keinen Dispo haben will, wenn ich davon mehrere habe, wenn ich viele Konten habe, verschlechtert sich unter Umständen mein Score, ohne dass ich da irgendwas tun kann. Das ist eigentlich eine ganz klare Einladung, da auch mal regelmäßig reinzuschauen. Und das machen ja auch viele Leute. Wir haben die Zahlen ja im Newsletter gehabt. Knapp 300.000 Registrierungen in 2 Tagen. Das ist schon ein Riesenerfolg, den die Schufa da hat. Platz 1 und 2 für Schufa und Bonify App unter den Finanzen-Apps im Apple Store. Also ganz offensichtlich interessiert es die Leute und hat auch die mediale Reichweite, die sie mit dem neuen Score haben, was bewirkt bei den Leuten, dass sie sich dafür interessieren.
Ja, ja. Was machen wir nächste Woche?
Ja, nächste Woche geht die Bilanzsaison langsam zu Ende. Die Landesbanken ziehen noch nach. Das sind ja immer die letzten Schnarchnasen, wenn es um Jahreszahlen angeht. Kommen damit erst Ende März, Anfang April um die Ecke. Und ja, dann widmen wir uns wieder allen anderen Themen außer den klassischen Bilanzthemen, Bernd.
Kann man sich drauf freuen. Kann man die Themen machen, die so ein bisschen liegen.
Ausreißer gab es eigentlich noch keine so richtig krasse Ausreißer. Beziehungsweise die Ausreißer sind, machen schon gar keine Bilanzpressekonferenzen mehr, sondern schieben ihre Bilanzen unauffällig online. Ne?
Ja, Santander vielleicht.
Da ja, aber die ist tatsächlich
nicht so.
So
prall, ne? Die haben, aber die machen ja klassischerweise keine Pressekonferenz. Und Pfandbriefbank, die Zahlen waren auch nicht so doll, aber da könnte man jetzt wenig sagen, die können einen vielleicht auch nicht mehr so enttäuschen. Und ansonsten waren es eigentlich gute Zahlen bisher.
Auch eine interessante Feststellung, dass riesengroße Banken mittlerweile sich nicht mehr stellen, die Zahlen präsentieren, sondern nur noch unauffällig was online geschoben wird oder eine Pressemitteilung erscheint. Also ich glaube, bei der Santander läuft das so, bei der HVB läuft das genauso. Da gibt es ja auch keine Bilanzpressekonferenzen. Da schiebt Mailand, Unicredit mal ein paar Deutschlandzahlen einmal im Quartal hoch. Targobank macht das meines Wissens auch nicht. Also ist doch schon interessant, wie man sich dem ohnehin gefühlt etwas schwindenden journalistischen Interesse an Bilanzpressekonferenzen dann auch gleich mal ganz entzieht und sagt, wir machen sowas einfach nicht mehr.
Ist aber ein guter Anreiz zum Googlen für uns. Ne?
Ganz genau, um mal nachzuschauen. Bernd, ich sage dir vielen herzlichen Dank für diese Woche.
Ich habe zu danken.
Ciao.
Ciao.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.